Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge, heute zu dem Thema Selbstzweifel. Und ich denke, dass viele von uns das Thema Selbstzweifel kennen. Ja, wenn ein Thema aufkommt und wir tiefer schauen, was ist da eigentlich die Ursache, warum stoßen wir gerade auf eine Blockade oder warum taucht ein Thema wieder auf, dann stoßen wir oft auf Selbstzweifelthemen, die damit in Zusammenhang stehen. Also sowas wie Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Dann stehen damit oft auch Themen in Zusammenhang, wie Ängste, das, was andere von uns selbst, von uns denken können, wie wir in der Gesellschaft dastehen, wie bekommen Angst, dass wir es anderen nicht recht machen können, wo ja auch Selbstzweifelthemen in der Tiefe dahinter liegen, wenn wir denken, wenn wir davon überzeugt wären, dass wir gut genug sind, dass wir okay sind, wie wir sind, dann würde dieser Rattenschwanz an Gedanken und diese Gedankenkarusselle ja gar nicht erst auftauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, ja, die ja sehr von unserem ursprünglichen Sein entfremdet ist und sehr auf Konsum ausgerichtet ist, dass das zur Folge hat, dass diese Selbstzweifelthemen überhaupt auftauchen. Ja, so wie ich das Leben mitunter wahrnehme, also ich will ich will es nicht dramatisieren, ja, ich will nicht rumjammern, aber gleichzeitig sind so gewisse Punkte, die mir auffallen in unserem alltäglichen Leben, die halt ja sehr entfremdet sind und die genau solche Selbstzweifelgedanken verursachen. Zum Beispiel, wenn eine Mama ihr Kind bekommt, dann ist sie in der Regel halt, sagen wir mal, ein Jahr zu Hause in Elternzeit und in dieser Zeit ziemlich isoliert, ja, und gibt dem Baby einen Start ins Leben, ohne zu wissen, wie es, ohne vorher ja eingeweiht worden zu sein in dieses Muttersein-Thema. Und ohne auch in dieser sehr neuen und herausfordernden Zeit, ja, wenn man auf einmal Mama ist mit einem kleinen Baby, ohne vorher richtig darauf vorbereitet zu sein, ohne das miterlebt zu haben in der Gemeinschaft, wo viele andere kleine Kinder sind. Ja klar, man kriegt vielleicht mal Besuch von Menschen, die auch Kinder haben, die auch Babys haben und man kriegt so ein bisschen mit, wie das ist, kann es so ein bisschen beobachten, wie es ist, Mama zu sein. Aber man ahnt überhaupt noch nicht, was für eine tiefgreifende Veränderung das tatsächlich im eigenen Leben bedeutet und welche Herausforderungen es tatsächlich mit sich bringt. Man wird in diese Themen nicht eingeweiht, man kann sie vorher nicht üben, wir leben nicht mehr so in Gemeinschaften, wie es vor tausenden von Jahren noch war, wo jeder das mitbekommt, wo jede Frau das mitbekommt, jede heranwachsende Frau das mitbekommt. Und dann starten wir halt in diesen Mutterschutz und in diese Elternzeit und sind ziemlich isoliert. Klar, es gibt Angebote wie Babyschwimmen oder Rückbildungskurse oder Krabbelgruppen oder was auch immer. Aber man kann sich damit quasi die Woche zupflastern mit Terminen. Aber zu Hause in seinem eigenen Haushalt ist man trotzdem allein und es ist keiner da, der einen bemuttert. Denn in der Regel, in den üblichen Fällen, arbeitet ja der Mann, um das Geld zu verdienen. Oder der Papa, wenn der Papa, ne, wenn eine Haushaltsgemeinschaft mit dem Papa besteht. Und dann ist er auch nicht da. Ne? Und das ist schon mal ziemliche Herausforderung für die Mama und spürt natürlich auch das Kind und ist dementsprechend unruhiger und noch herausfordernder. Und dann beginnt für das Kind, wenn die Mama dann wieder arbeiten geht, wie es ja so üblich ist in der Gesellschaft, auch ein Leben in der Fremdbetreuung. Und dort hat es sich anzupassen, zu funktionieren. Und die Eltern gehen in den normalen Job zurück, die Mama geht in den normalen Job zurück. Und alle sind darauf ausgelegt, quasi in diesem Funktionieren-Modus, in diesem Leisten-Modus. Und seit 2020 hat sich das ja nochmal zugespitzt quasi, weil seitdem ist das Homeoffice ja auch üblich geworden. Das heißt, wir können auch gerade als Mütter alles nochmal gleichzeitig machen, noch mehr gleichzeitig machen. Wir können im Homeoffice arbeiten, gleichzeitig unsere Kinder betreuen und auch den Haushalt schmeißen. Ja, es funktioniert alles gleichzeitig. Und wahrscheinlich auch nicht nur für die Mamas, sondern auch für die Papas. Ja, es, denke ich, hat auch viel mehr dazu geführt, dass wir auch jetzt nach dieser etwas anderen Zeit trotzdem auch öfters mal zu der Methode halt einfach greifen, nicht mit dem Kind dann kindkrank zu sein, sondern dann einfach aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, wenn die Kinder krank sind. Was finde ich noch mehr Multitasking erfordert? Multitasking ist eigentlich gar nicht im Sinne unseres natürlichen Wesens, ja, weil es viel zu schnell für Überforderung sorgt. So, dann kommt das Kind in die Schule und irgendwann kommt es in die Schule und möchte dort ein guter Schüler sein, um gute Zensuren zu bekommen. Und dann wird gesagt, wenn du gute Zensuren bekommst, dann bekommst du einen guten Abschluss, was zu einem guten Job führt. Und dann kannst du Geld verdienen, damit du dir Urlaub leisten kannst. Und das führt im Zweifel dann zu der üblichen Routine, zu dem üblichen Zustand, dass wir von Urlaub zu Urlaub leben oder von Wochenende zu Wochenende, weil wir im Urlaub und an den Wochenenden dann diejenigen sein können, die wir eigentlich gerne sein möchten. Aber im Zweifel sind wir auch einfach zu K.O. dafür, um uns überhaupt darüber Gedanken zu machen, sondern müssen wir uns erstmal ausruhen oder uns mit Konsum ablenken. Und ich weiß, es ist jetzt ziemlich überspitzt alles dargestellt. Und vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle wieder, hast das schon mal so erlebt oder in deinem Umfeld weniger oder häufiger beobachtet. Im Gegensatz dazu gibt es ja auch immer noch indigenen Völker, wo es nicht so ist, wo zum Beispiel nicht die Mama alleine ist, wenn sie ein Kind bekommt und dann ein Jahr isoliert zu Hause lebt, mit der Möglichkeit von Terminen, von Babytermin zu Babytermin mit Babyschwimmkurs, Rückbildung und Krabbelgruppe zu laufen, zu hetzen. Dort ist es anders, ja. Dort hat jedes Kind im Schnitt um die 20 Bezugspersonen. Also Bezugspersonen, enge Bezugspersonen, nicht Fremdbetreuungspersonen oder Verwandte, die ab und zu mal da sind, sondern enge Bezugspersonen. Das heißt, die Mama kommt gar nicht so in diese Überforderungssituation, kann die Bedürfnisse der Kinder können viel schneller befriedigt werden und auch die Bedürfnisse der Eltern natürlich. Und dort haben sie dann ja auch schon wirklich in engen Kontakt mit anderen Stammesmitgliedern oder Gemeinschaftsmitgliedern gesehen, wie das ist, ein Kind zu bekommen, es zu betreuen, es zu pflegen, für das Kind da zu sein, seine Bedürfnisse zu stillen und so weiter und so fort. Ja, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und zum Beispiel auch, um auf das Thema Selbstzweifel zurückzukommen. Ja, dort wurden auch mal dann Frauen gefragt, wie sie dann ihren Körper finden, ja, wie sie so mit ihrem Äußeren zufrieden sind. Ja, das ist ja auch ein Selbstzweifelthema von vielen Frauen in unserer Gesellschaft, von vielen Menschen, von Männern wahrscheinlich auch. Und dort haben sie dann die Frage nicht verstanden. Also die Frauen bei den indigenen Völkern haben die Frage nicht verstanden, wie jetzt mit meinem Äußeren zufrieden sein. Ja, ich habe ein äußeres Erscheinungsbild. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, also sie kommen gar nicht erst in dieses Selbstzweifelthema herein und fragen sich, bin ich eigentlich hübsch genug? Bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Äußeren? Müsste ich da was verändern? Das Thema taucht dort gar nicht auf. Das fand ich sehr spannend, als ich das gehört habe. Und von daher, die in diesem Rhythmus und diesem Hamsterrad, in dem sich viele Menschen in unserer Gesellschaft befinden, von Funktionieren, angepasst sein, Traumatisierungen erleben in der Kindheit und auch im weiteren Leben aufgrund der Beschaffenheit unseres Lebens, aufgrund der Abläufe in unserem Leben, aufgrund des Funktionieren müssen, des Leisten müssen, des angepasst sein müssen. Ja, die Traumatisierungen, die dann entstehen, dann finde ich, ist es kein Wunder, dass diese Selbstzweifel auftauchen, dass die überhaupt entstehen können. Ja, weil vieles ja so entfremdet ist von unserem natürlichen Wesen. Ja, von all den Sachen, die ich eben beschrieben habe. Mama ist ziemlich alleine mit dem Kind. Kind geht früh in die Fremdbetreuung und muss dort angepasst sein. Kind kommt in die Schule und wird dort schnell diesem Leistungsdruck unterworfen. Und all diese die Systeme, die wir erschaffen haben, damit diese Gesellschaft funktioniert, damit das Wirtschaftssystem funktioniert, damit wir angepasst und leistungsfähig sind, ja, sind für mich kein Wunder, dass diese Selbstzweifelthemen überhaupt entstehen. Und jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen aus diesem Drama aussteigen. Ja, wie gesagt, ich will es nicht als reines Drama darstellen. Ich finde es wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen und schauen, okay, das ist gerade die Situation, in der wir uns befinden. Es gibt auch andere Situationen, siehe die indigenen Völker. Ich möchte auch das nicht glorifizieren. Ja. Die Frage ist ja, wie kann ich jetzt aus dieser Opferrolle raussteigen, aus dieser Opferrolle raussteigen und mir nicht ständig diese Selbstzweifelthemen, dass ich möchte die nicht immer wieder auf dem Silbertablett serviert bekommen, sondern ich möchte mal auch aus diesen Themen aussteigen können. Also was kann ich tun? Und ich finde, da kommen wir wieder an diese ganz essentiellen Themen, über die ich ganz oft spreche in meinem Podcast. Ja, was ist mein Auftrag in diesem Leben? Was ist meine große Vision? Und wie kann ich mein Leben wirklich im Einklang mit meiner Bestimmung leben? Dafür muss ich natürlich erstmal wissen, was ist denn meine Bestimmung? Ja? Was ist mein Beitrag zu dieser Welt, die ich gerne miterschaffen möchte? Ja, ich denke, im Kern, im Wesenskern wünschen wir uns ja alle eine ähnliche Welt mit ähnlichen Werten wie Freiheit, Liebe, Selbstentfaltung, Selbstwirksamkeit und so weiter. Ja. Wie kann ich da mein Potenzial entfalten? Und im ersten Schritt, denke ich, ist es wieder wichtig, okay, wie kann ich erstmal annehmen, dass es gerade so ist, anders ist als das, was ich mir eigentlich wünsche. Und ich glaube, wir kennen oft die Situation im Mama-Alltag, wenn ich etwas plane und dann kommt zum Beispiel Krankheit dazwischen, ein Kind ist krank, man selbst ist krank. Dann kommen wieder die eigenen Zweifel hoch. Ich schaffe das gar nicht alles, was ich mir vorgenommen habe. Ich schaffe das alles nicht zu erledigen. Schon wieder ist irgendwer krank. Jetzt als Beispiel. In dieser kalten Jahreszeit, wo das vielleicht öfters mal auftaucht, dass jemand einen Infekt hat und ein Kind zu Hause bleibt und man wieder seinen Plan nicht durchziehen kann, wie man es auf seinen To-Do-Listen hat. Und dann geht man in den Widerstand. Ja? Und sobald ich in den Widerstand gehe, erschaffe ich ja weitere solcher Umstände. Das heißt, im ersten Schritt steht wieder die Annahme. Ich nehme das an, dass es erstmal so ist und öffne mich für die Möglichkeit, dass ich aber mich mit meiner Vision verbinden kann, die vielleicht größer ist als die Ängste, die ich in mir trage und die Selbstzweifel, die ich in mir trage. Ja, wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen? Das ist eine Frage, die ich total wichtig finde. Wofür stehe ich morgens auf, auch wenn ich müde bin, auch wenn es gerade nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, auch wenn ich gerade noch nicht so richtig daran glauben kann, dass ich alles das verwirklichen kann, was ich mir wünsche, was ich für eine Vision in meinem Herzen trage. Und auch wenn ich vielleicht noch gar nicht richtig weiß, wie ich mein Potenzial überhaupt entfalten kann, damit ich meinen Beitrag hier in dieser Welt leisten kann. Und leisten nicht im Sinne von Leistungsdruck, sondern als Beitrag, ja. Ich denke, das ist ja das, was uns auch denn erfüllt, wenn wir einen sinnvollen Beitrag hier in dieser Welt leisten. Jeder Mensch mit seinen Begabungen, mit seinem Potenzial leistet einen Beitrag in dieser Welt. Und so bereichern wir uns gegenseitig und bereichern uns gegenseitig auch in den Möglichkeiten zu einem glücklichen und erfüllten Leben, weil jeder hat sein Potenzial lebt und damit glücklich ist und damit den anderen eine Freude bereitet, die wiederum ihr Potenzial entfalten und ihren glücklichen Beitrag in dieser Welt leisten. Und von daher ist es nicht nur für mich ja selbst eine Angelegenheit, die nur mich selbst betrifft, wenn ich meine Selbstzweifel überwinde, mir diese Dinge, diese Zusammenhänge bewusst mache, aber auch dann einen Schritt weitergehe und mich wieder in meine Vision bringe, was möchte ich eigentlich in diesem Leben? Ja. Was möchte ich eigentlich erreichen? Und oder wofür brennt mein Herz? Erreichen klingt wieder so nach Leistungsdruck, aber ich finde, das ist eine Sache, die losgelöst von Leistungsdruck zu sehen ist, sondern eher, wofür brennt mein Herz? Wofür bin ich hier? Was kann ich ausleben, was gleichzeitig meine Begabung ist und anderen Menschen Freude bringt und ich anderen damit dienen kann? Ja. Und das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Ja, ich löse diese Themen von Selbstzweifel und Co. nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und diese Zusammenhänge hat auch Kurt Tepperwein in seinem Buch Die geistigen Gesetze sehr gut beschrieben, in dem Themenbereich Potenzial entfalten. Und zum Abschluss möchte ich das noch einmal kurz vortragen, weil ich das essentiell wichtig finde und total treffend formuliert. Und zwar heißt es da in dem Buch von Kurt Tepperwein Die geistigen Gesetze zu dem Themenpunkt das eigene Potenzial entfalten. Das innere Potenzial ist unbegrenzt und unendlich. In diesem Potenzial sind wir eins mit der einen Kraft, Teil dieser Kraft. Es gibt keine Grenzen, keine Trennung zwischen meinem Energiefeld und dem einen Energiefeld. In diesem Energiefeld sind wir Mitschöpfer der Schöpfung. Dieses Energiefeld ist das Feld aller Möglichkeiten. Wir haben einen freien Willen und können uns wünschen und erschaffen, was immer wir wollen. Dabei sollten wir unterscheiden, ob unser Wille aus dem Ego oder dem Selbst kommt. Bei einem egozentrischen Willen verursachen wir häufig genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gewollt haben. So führt uns das Leben zu unserem eigentlichen Wollen. Denn je schöpfungsgerechter unser Wille ist, desto schneller und nachhaltiger manifestieren wir unsere Wünsche, unsere Bestimmung. Dieses Energiefeld, dieses Potenzial ist unser wahres Wesen, unser Selbst, unsere Seele. In diesem Energiefeld sind wir vollkommene Gesundheit und Heilung, Wissen und Weisheit, Lachen und Leichtigkeit, Liebe und Mitgefühl, Frieden und Harmonie, Sanftmut und Güte, Sinnhaftigkeit und Glückseligkeit, Unverwundbarkeit, ja, Unsterblichkeit. Das ist Ich Bin. Alles andere ist nur Ausdruck meiner Selbstentfremdung in der Selbstvergessenheit, dem Vergessen, wer ich bin. In diesem Energiefeld sind wir auch die Einheit zwischen Potenzial und Persönlichkeit. Wir sind die Einheit zwischen Ich selbst und Ego. In dieser Einheit gibt es keine innere Zerrissenheit mehr. Unser Ich ist zu einem spirituellen Ich transformiert. Die Pforte zu diesem Potenzial ist das Herz. Durch das Herz kommen wir zu unserer Seele. Wenn wir aus dem Herzen leben, dann sind wir in unserer Vollmacht, der Macht unserer Seele. Dann haben wir uns einer höheren Führung anvertraut. Dann leben wir auch unsere Lebensaufgabe. Denn unser Herz führt uns immer zu unserer Bestimmung. So wird unser Leben stimmig. Mein Energiefeld passt sich dem an, was ich in mein Bewusstsein nehme. Das ist der Schlüssel für mein Leben und meine Zukunft. Ich kann mich auf meine Urschwingung einstellen, ohne sie mir genau bewusst zu machen, und komme so in Einklang mit mir selbst. Dann stimmt mein Leben und meine Zukunft, ohne dass ich die Einzelheiten verändere. Ich bin im Einklang mit dem Ganzen. Wenn ich mit mir und dem Ganzen wieder übereinstimme, können alle, die mit mir in Kontakt kommen, es nutzen und sich bewusst oder unbewusst auch einstimmen. Ich wirke dann wie eine Stimmgabel, die den Urton, den Kammerton A hat, nach dem sich alles ausrichten kann. Oder nehmen wir das Bild einer Funkuhr. Ich sende ein bestimmtes Signal aus und alle, die auf Empfang sind, stimmen dann wieder mit allen überein, weil sie sich darauf einstellen. So wird das Energiefeld, das sich im Einklang befindet, immer größer, stärker und wirkungsvoller, bis alle wieder im Einklang sind. So wird mir meine Verantwortung bewusst für das, was ich tue, was ich sage, esse, rede, denke, bin. Es ist das, was ich in mein Bewusstsein nehme. Ich muss meiner Verantwortung für das Ganze gerecht werden. Denn erst dann bin ich stimmig und handle schöpfungsgerecht. In diesem Stimmigsein, dem Einklang mit einer Urenergie und Urschwingung, kann ich meisterhaft Energien wandeln. Dazu muss ich bei mir selbst ankommen und angekommen leben. Dann bin ich aus diesem Einklang heraus manchmal dominant und ein anderes Mal wieder ganz zurückhaltend. Wenn ich den Umgang mit der Energie beherrsche, kann ich Ungesundes in Gesundes umwandeln. Aber ich kann natürlich auch das wählen, was stimmt, und brauche nichts umzuwandeln. Wenn ich im Einklang bin, ziehe ich auch ganz automatisch die Dinge an, die im Einklang sind, und brauche nichts mehr zu verändern, eben weil es einfach stimmt. Es wird alles ganz einfach und selbstverständlich. Das größte Geschenk, das Sie anderen machen können, ist das Beispiel Ihres eigenen, erfüllten, stimmigen Lebens. Ja, was für kraftvolle Worte zum Schluss. Das größte Geschenk, das ich jemandem anderen machen kann, ist das Beispiel von meinem eigenen, erfüllten und stimmigen Leben. Ja, mit diesen stimmigen Worten entlasse ich euch aus dieser Podcast-Folge. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Madeleine.